Herzlich willkommen zum Spielverlagerung Podcast Nummer 20. Jubiläums-Podcast sozusagen. Unfassbar. Wir reden über das WM-Viertelfinale. Man hätte es kaum für möglich gehalten. Und bei mir sind Konstantin Eckner,
Hallo.
alias CE. Außerdem René Maric, alias RM.
Hallo.
Außerdem Tim Rieke, alias TR.
Yo.
So ist es. Und ich bin MR alias Martin Raffelt. Bei mir ist das Alias übrigens das zweite. Ich habe mein offizieller Name ist MR. Martin Raffelt ist das Kürzel. Wollen wir direkt mit Deutschland-Frankreich einsteigen oder wollen wir erst den Leuten erklären, warum Lahm Sechser spielen muss?
Es weiß doch jeder, dass Spielverlagerung liest. Lass einfach mal über Spiel reden.
Okay. Was denkt ihr, wie gut Lahm auf der Sechs sein wird gegen Frankreich?
Also ich denke, dass Lahm Rechtsverteidiger spielen wird.
Meinst du echt?
Ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, der sagt, stell mir mal Lahm auf Rechtsverteidiger auf. Also ich könnte mir vorstellen, dass er das macht. Ich wüsste nicht, wieso. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er das macht. Wie würdet ihr eigentlich Lahm als Sechser lassen, oder? Gibt es irgendjemanden, der Lahm nicht auf der Sechs lassen würde jetzt?
Frankreich ist ja jetzt schon eine außergewöhnliche Mannschaft, was das Defensivspiel angeht. Vor allem, also jetzt gegen Nigeria war es nicht so gut, aber davor war es oft doch ziemlich geil organisiertes Mittelfeldpressing mit relativ engem Dreiersturm und dann auch noch ein Achter, der dann dahinter in die ballnahe Schnittstelle rausrückt. Das macht dir die Eröffnung des Zentrums schwierig und genau das will Löw ja erklärtermaßen, und das war bis jetzt auch die allergrößte Stärke von Deutschland, dass das Zentrum kontrolliert wurde. Ist das denn gegen Frankreich hinzubekommen? Und welche Rolle spielt Lahm dabei? Konstantin, was denkst du?
Das Aufbauspiel durch die Mitte funktionieren kann, das weiß ich nicht. Wenn ich jetzt das letzte Spiel gegen Nigeria zu Rate ziehe, dann ja, weil da war Frankreich nicht so kompakt, also zumindest so bis zur 60. Minute, bis dann Nigeria abgebaut hat, war das eher so eine mittelprächtige Vorstellung. Und auch da haben sie auch die Zwischenlinienräume nicht so gut zusammengehalten oder nicht so verdichtet bekommen. Pressing war auch eher so mittelgut, wenn überhaupt. Aber wenn man die Spiele vorher nimmt, dann ist es relativ schwierig gegen das französische Pressing, was teilweise entweder 4-4-2 ist oder aufrückend Balbuena, dann rechts so 4-3-3 mit, was du schon angesprochen hast, einem Achter, der dann noch so rausschiebt. Da ist das dann relativ schwer zu bewerkstelligen, wenn man da durch die Mitte kommen möchte. Da sehe ich auch dann bei Frankreich die größten Schwachstellen eher im defensiven Umschalten, beziehungsweise also wenn sie dann relativ hoch aufgerückt sind, weil auch ja die Achter oft so in Richtung Strafraum schieben und dann ist etwas dann nach vorn geht, dass man da beim Umschalten dann vielleicht auf einen Flügel überladen kann, dann einen schnellen Verlagerungsball spielt, einen langen Ball, was ja bei Löw jetzt auch wieder die Frage ist, ob das kommt. Da sehe ich am ehesten eine Schwachstellung, um jetzt Frankreich im Offensivspiel auszuhebeln, aber jetzt so mit diesen langsamen Zirkulationen und dem langsamen Aufbau wird es relativ schwer, dagegen Matuidi und Pogba irgendeine gute Staffette zu kommen, um sich durchzukombinieren. Also eher schnellere Verlagerungsbälle auf die Außen.
Würde ich von der Grundstellung her eigentlich auch sagen. Gibt natürlich, also ich finde das Spiel echt wirklich sehr schwierig zu previewen, weil es so extrem viele Fragezeichen einfach bezüglich der grundsätzlichen Staffelung gibt. Also es könnte sein, dass zum Beispiel Frankreichs Flügelspieler ein bisschen tiefer stehen. Es könnte sein, dass die Achter vielleicht ein bisschen weniger rausrücken oder so. Es könnte, und vor allem auf deutscher Seite weiß man nicht so richtig, wie sich die Achter bewegen, ob überhaupt 4-3-3 gespielt wird. Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwie Löw Özil auf der 10 haben will, um irgendwie in die Halbräume hinter die Achter zu kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass die beiden Flügelstürmer, also dass Götze und Özil von außen sehr, sehr weit einrücken und man dann fast in Richtung ein bisschen 4-3-2-1 mäßig geht. Und wenn das nicht der Fall ist, ist dann noch die Frage, wie hoch die Außenverteidiger schieben, ob man, wenn man diese Verlagerungsbälle auf die Flügel spielt, wie du jetzt sagst, ich denke auch, das ist tendenziell am ehesten eine Schwachstelle von Frankreich, weil Außenverteidiger und Flügelstürmer sind ja schon relativ weit voneinander entfernt, das kann man ein bisschen bespielen. Da ist dann die Frage, ob die also wie weit die Außenverteidiger aufrücken, beziehungsweise wie breit die Flügelstürmer stehen, also Özil und Götze, und dann wiederum, wie die dann aus dem Zentrum unterstützt werden und wie die Angriffe dann weiter vorgetragen werden. Also das hat sehr, sehr viele Fragezeichen. Wie schätzt du es ein, René? Was wird Deutschland offensiv zustande bekommen im Normalfall?
Also, ich fände es eventuell interessant, wenn man asymmetrisch spielt mit Außenverteidiger, vielleicht wirklich Lahm auch als Außenverteidiger spielen lässt. Also, Schweinsteiger dann sehr abkippend, Kroos, Lahm zentral, Özil auf der 10 und dann eventuell Schürrle, Müller auf Außen, Klose von. Also das ist so eine Mischung aus, das wäre interessant. Und was könnte Löw machen? Also, was ist ihm zuzutrauen? Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sie im 4-3-3 bleiben und ich könnte mir bei Frankreich vorstellen, dass sie eher im 4-1-4-1 verteidigen als im 4-3-3. Also die Flügelstürmer tiefer, die Achter herausschiebend, aber stärker abgesichert durch Caballé, der das Loch füllt, und die Flügelstürmer, die einfach tiefer sind, dann auch enger in dieses Loch reinschieben. Und ich weiß eigentlich nicht, was von diesen zwei Sachen unangenehmer wäre für Deutschland, also 4-3-3 oder 4-1-4-1. Ich glaube, dass das ziemlich davon abhängt, wie man die Halbräume besetzt. Ich kann mir wirklich sehr gut vorstellen, dass man entweder viel Durchschlagskraft hat oder einfach absolut keine Chance, in die gegnerische Formation zu kommen. Es wäre besonders der Fall, wenn man Özil und Götze auf den einrückenden Flügelstürmerposition nicht ordentlich einbindet. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass man gar nicht in die Formation des Gegners kommt.
Ja, glaube ich auch. Also das wirklich ein relativ großes Spektrum gegeben von Möglichkeiten.
Es spricht dann vielleicht einiges doch für 4-1-4-1 bei Frankreich, wenn Griezmann spielt und Benzema dann ins Zentrum rückt. Dann glaube ich, wenn Benzema wieder links spielen sollte, mit Giroud im Zentrum, dann sehe ich das eher wieder so in einem 4-4-4-2, 4-3-3 irgendwie, also so eine Hybridstellung. Aber ich denke fast, dass eher Griezmann spielen wird. Und vielleicht ein Punkt noch, was natürlich auch dafür sprechen könnte, wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie doch auf deutscher Seite mehr so ins 4-2-3-1 geht, ist ja, dass irgendwie der Zugriff auf Caballé oftmals fehlen könnte. Also ist zumindest ein Punkt, der mir so immer im Spiel vorher, also hatte ich als Schwachstelle so ein bisschen ausgemacht.
Der ist doch, müsste der nicht eigentlich im 4-3-3 eher fehlen?
Genau, der fehlt im 4-3-3 eher
Ah
und im
ja, genau.
4-2-3-1 würde man den Zugriff erhöhen. Also ich gehe jetzt
Ja.
davon aus, dass man wieder 4-3-3 spielt. Genau, Entschuldigung. Ich gehe davon aus, dass man wieder 4-3-3 spielt. Und da der Zugriff auf Caballé eher fehlt und der ja doch ein tiefer Spielmacher ist, der über sein Passspiel doch relativ dominant sein kann, war jetzt unterschiedlich gewesen bei dieser WM, aber er kann es sein. Guten Tag erwischt. Und das würde wiederum dafür sprechen. Und für einrückende Außenspieler, wenn man jetzt noch im 4-3-3 bleibt, Götze und Özil, das würde sich wiederum aufgehen, wenn die Achter eben die Zwischenlinienräume nicht so gut verdichten können, wie es bei Frankreich gegen Nigeria der Fall war. Du hast gerade gesagt, es ist relativ schwer zu previewen, weil man nicht weiß, wie die morgen auftreten werden. Doch gegen Nigeria war das ja schon auffällig. Aber kann auch sein, dass da irgendwie, ich weiß nicht, die Einstellung ein bisschen gefehlt hat. Ich weiß nicht, woran das da lag.
Ja, also das war schon vom Rhythmus und der Intensität her seltsam.
Ja, so, seltsam.
Die waren nicht motiviert, sie haben nicht gekämpft.
Ich hab auch drauf geachtet, also sie haben auf jeden Fall die Hymne deutlich leiser mitgesungen als in den Spielen davor.
Es herrscht Neid und Missgunst in der Mannschaft.
Davon könnte Deutschland profitieren, die bis jetzt ein sehr gutes Clean-Teamer gezeigt haben. Aber die sind natürlich völlig verunsichert, weil sie ständig auf unterschiedlichen Positionen herumgeschoben werden und so. Also wahrscheinlich verlieren beide Mannschaften. Könnte auch sein. Das wäre dann natürlich gut für Brasilien. Aber
Für Kolumbien wäre das gut.
ja, ne, für Brasilien, die würden dann vielleicht trotzdem weiterkommen, einfach als Zweitlos. Egal. So lustig ist das ja gar nicht. Du bist jetzt schon bei der Defensive gewesen. Lass mal noch kurz beim deutschen Aufbauspiel bleiben. Wie müsste sich das 4-3-3, also wie könnte das jetzt das Standardsystem der Deutschen darauf reagieren jeweils, also auf das 4-1-4-1 und auf das 4-3-3 von Frankreich? Also ich denke die ganze Zeit drüber nach, in welchen Räumen, in welchen Situationen wird denn Lahm angespielt? Weil irgendwie ist der ist genau eigentlich in den Zonen unterwegs, die komplett zugestellt sind in diesem 4-3-3. Also ist irgendwie total schwer zu beurteilen, was mit ihm passiert, so.
Ich hatte mir schon überlegt, dass vielleicht besser wäre, dass Schweinsteiger oder Kost den abkippenden Part machen und Lahm höher bleibt.
Du nimmst an, dass das Lahm dann wahrscheinlich sich zurückfallen lassen würde. Als
Ja, ich
Reaktion.
denke, dass sie, ich denke, dass gegen das 4-3-3 Lahm sich öfters zurückfallen lassen würde, dass 4-1-4-1 eher so in die defensiven Halbräume gehen würde. Und ich glaube, in beiden Fällen wäre er nicht optimal eingebunden.
Ja, würde ich auch vermuten, ja.
Wieso haben wir immer die gleiche Meinung? Das ist ja voll langweilig.
Voll. Also, Schweinsteiger oder Groß abkippend wäre eine Variante.
Vielleicht Groß ab, eher Schweinsteiger abkippend und gegen das 4-1-4-1 dann Hummels etwas aufrückend, der sich dann etwas freilaufen könnte und dann wiederum Lahm in kleinere, engere Situationen einbringt.
Ja.
Was sich daraus wieder gut befreien kann, um dann wieder auf die Flügel weiterzuleiten.
Also
das wäre vielleicht die
Halbraumwechsel.
Überlegung. Ja, genau, zum Beispiel. Also da könnte man Schweinsteiger vielleicht besser benutzen.
Ja.
Aber glaubt ihr an so eine Veränderung im ganzen Aufbaugefüge?
Schwer zu sagen. Also Löw hat ja bei der EM auf jeden Fall unter Beweis gestellt, dass er auch schon mal das System wechselt, aber hat natürlich damit nicht so gute Erfahrungen gemacht. Das Ding ist, ich glaube, grundsätzlich wäre Deutschland gut beraten, dass entweder einer der Achter sehr weit ausweichend agieren würde oder sehr vorstoßend. Also, dass im Grunde du zwei zentrale Aufbauspieler hast und nicht drei, sondern einen dritten Spieler im Zentrum, der sich in ein bisschen herausgeschobeneren Räumen bewegt. Entweder hinter Caballé, also um Caballé rum, um in die Halbräume zu kommen, was jetzt zum Beispiel Özil im 4-2-3-1 wäre, oder Groß, der offensiver spielt als sonst, oder Khedira, der frühzeitiger vorstößt, oder vielleicht auch Groß ein bisschen ausweichen in diese Flügelräume, um das Spiel dann von dort diagonal anzukurbeln, solche Sachen. Deswegen glaube ich, wäre das schon eine Überlegung wert, dass, also ich weiß nicht, ich habe nicht den Eindruck, dass Deutschland erstens das machen wird und zweitens es machen sollte, einfach jetzt das bewährte System aus den letzten Spielen einfach so durchzuziehen. Ich glaube, das wird nicht so richtig funktionieren. Nicht richtig gut. Deshalb kann ich mir schon einen Wechsel gut vorstellen, aber ich finde es sehr schwer zu prognostizieren, was sich Löw dazu genau überlegt. Und das bringt uns zu der nächsten Überlegung, nämlich den defensiven Aspekt, wo du jetzt schon angesprochen hast, dass natürlich man mit zwei offensiv zentralen Spielern, nicht nur Müller da allein im Zentrum, sondern noch einen Özil dahinter zum Beispiel, dass man da Caballé besser isolieren könnte. Glaubt ihr, dass das eventuell noch ein entscheidender Punkt sein könnte, um eine Systemumstellung zu sehen?
Ich weiß nicht, ob da Löw an Caballé denkt. Ich kann mir aber vorstellen, dass er, ich habe schon gesagt, dieses asymmetrische 4-2-3-1 mit Lahm als der Spielgestalter, Außenverteidiger, links und defensiver Außenverteidiger und dann eben Khedira, Kroos, Schweinsteiger als Mittelfeldzentrum oder eben Özil auf der 10 und dann Kroos, Schweinsteiger zentral. Das könnte ich mir ziemlich gut vorstellen, dass er das macht. Ansonsten glaube ich, könnte es auch einfach wirklich, dass man sich auf die Personalwahl konzentriert und nicht wirklich auf die Taktik. Also Schürrle von Beginn an könnte ich mir auch vorstellen, statt Götze.
Und ansonsten defensiv?
Defensiv glaube ich ehrlich gesagt, dass da nicht viel gemacht werden wird. Du schon?
Naja, weiß nicht. Es ist ja, auf jeden Fall ist Frankreich ein wesentlich aufbauambitionierterer Gegner als das, was Deutschland bis jetzt bekam. Ich weiß gar nicht, was hat denn Deutschland bis jetzt zusammengepresst? Das waren immer nur so kurze Phasen außer im Portugal-Spiel. Deswegen ist gar nicht so richtig vorherzusehen, wie sich da, ja.
1, 4, 3, 3. War ja irgendwie nie so eindeutig und
war. Ja, es war genau. Vor allem im Portugal-Spiel hat man da verschiedene Varianten gesehen.
Ja, meine ich.
Also aus dem 4-4-1-1 oder 4-4-2 so verschiedene Abwandlungen dann, aber danach ist es sehr an Grenzen gehalten.
Ja, gegen in der Endphase gegen die USA war es dann nochmal eine Weile sehr 4-1-3-2-haft. Also das Aufrücken dann aus dieser Grundformation ist relativ flexibel, aber ich glaube, das wäre gegen Caballé relativ ineffektiv erstmal. Und Außerdem kommt dann ja noch Pogba dazu. Also ich habe die
Ja,
ganze
gut.
Zeit im Kopf, ob vielleicht sogar so eine 4-2-3-1-Umstellung gegen Caballé nicht vielleicht dann nach hinten losgehen würde. Gerade wenn Özil da den Zehner gibt. Oder zweiten Stürmer dann wahrscheinlich im Pressing. Weil du dann halt Pogba hast, der sich in einer bisschen breiteren Aufbauposition bewegt, der dann von Varane oder dem Außenverteidiger vielleicht angespielt werden kann und die erste Pressinglinie dann ein bisschen auflöst. Also ich fände es interessant, wenn das 4-3-3 aus einer sehr viel engeren Grundposition so ein bisschen Leverkusen-haft 4-3-3-0-artig gespielt werden würde. Glaubt ihr, dass das funktionieren würde?
Sie.
Sie?
Ja, ist doch, wenn du beim 4-3-3 bleibst, gegen Frankreich so die sinnigste Variante, oder nicht? Also, dann lässt du halt die Außen offen, die natürlich logischerweise bei denen schwächer sind. Und gerade so ein kompakter Zentrumsblock führt doch bei Frankreich auch oft dazu, dass die so ein bisschen, ja, sich so ein bisschen passiver machen in ihren Aufbaupositionierungen und dann Aufbaustaffelungen ein bisschen ja, Unraum nutzend werden. Also das denke ich schon, dass das Sinn machen würde. Also besser als wenn man irgendwie, keine Ahnung, das 4-3-3 so ganz normal spielt, wie man das standardmäßig machen würde.
Was meinst du denn mit passiver, dass sie sich weniger anbieten oder dass sie stärker um die Formation passiv den Ball zirkulieren lassen und weniger Penetrationsversuche in die Formation
Sowohl
haben?
als auch eigentlich.
Okay.
Und zurückfallende Bewegungen halt, ja, sind dann auch nicht mehr so richtig effektiv da bei denen. Von daher könnte man schon auf die Weise Mittelfeld Angriffverbindung relativ gut abtrennen. Und dann müsste man halt schauen, wie man noch Valbuena als Verbindungsspieler in den Griff bekommt.
Wobei das dann eventuell mit so einem kompakten Block direkt automatisch eventuell drinne wäre, weil er wahrscheinlich nicht so viele
Ja.
Verbindungen einfach finden würde in
Ja,
der
eben, das wäre schon mal
statischen.
wichtig. Also Nigeria hat das ja eigentlich so ein bisschen gemacht. Die haben ja eher 4-4-2-hafter gespielt, aber irgendwie so die Sturm- bzw. Offensivreihe auch eher eng gehalten und manchmal die so ein bisschen asymmetriert. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Das Problem war halt, dass die dann zur Abwehrreihe ein bisschen zu unkompakt waren, aber das müsste Deutschland eigentlich besser hinkriegen, wobei das sogar gar nicht mal so schlimm war, weil Frankreich dann manchmal einfach so vorschnell da reingespielt hat, ohne das wirklich
Ja.
sinnvoll zu besetzen.
Wobei das natürlich vom Potenzial her dann doch relativ anfällig war.
Ja.
Und ja auch auf Dauer dann nicht aufging. Ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass man bei diesem 4-3-3-0 sehr lange Zeit gut kompakt ist, aber wenn man etwas zulässt, wird es, glaube ich, sofort ziemlich durchschlagskräftig. Also wenn die eine Lösung finden gegen dieses 4-3-3 im letzten Drittel, dann glaube ich, werden die ziemlich durchschlagskräftig, dass sie ansonsten sehr große Probleme hätten. Und wenn man es schafft, dass man sie entweder davor schon einfach der weiteren Zirkulation in die Vertikale und Diagonale hindert, dann ist das sehr gut. Oder man kann sie zumindest zu Flanken zwingen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie dann wirklich die Halbräume sehr, sehr sinnig und sehr, sehr gut überladen und dann wirklich punktuell in die Mitte kommen und schnell abschließen. Und ich glaube, da sind sie dann mit Benzema, den Flügelstürmern und den Achtern eigentlich potenziell wirklich sehr gut. Auch wenn sie es, glaube ich, nur selten schaffen würden. Das wäre, glaube ich, so einziger Kritikpunkt an dieser Spielweise, wenn man es machen würde.
Hängt dann auch ein bisschen davon ab, wie bei Deutschland dann die äußeren Positionen von dem Block, also die Flügelstürmer und die Achterposition besetzt sind, ne? Also da wäre dann wahrscheinlich die Variante mit Schweinsteiger und Khedira als Achterposition wahrscheinlich relativ gut. Und vielleicht als Flügelstürmer, gerade als linken Flügelstürmer, ich habe so vom Gefühl her würde ich denken, dass sie wesentlich öfter über Debuschy als über Evra angreifen würden. Dann vielleicht links eher Schürrle als Götze oder so. Aber ja gut, viel, sehr, sehr viel Konjunktiv an der Stelle.
Aber René könnte da schon richtig liegen. Also könnte da, denke ich zumindest, könnte das so werden, dass man, wenn man so einen engen Block spielt, dann 60 Minuten lang Frankreich immer auf die Flügel leitet und die Außenstürmer, ja, wenn sie weit draußen stehen, ja doch nicht so viel Durchschlagskraft entwickeln können. Und dann aber man doch einen Kniff rauskriegt und Matuidi, da spreche ich eher dafür, dass es dann über links gehen könnte, zum Beispiel dann über einen Halbraumüberladung mit Griezmann, Matuidi, über Efra dann doch ein, zwei Durchbrüche schafft und dann eher das tödlich ausgehen kann.
Ja. Unterschätzt mal diesen Efra nicht, dann sage ich seit Jahren.
Ja. Naja, das eh, aber ich glaube, ich habe das Gefühl, er würde ja relativ wenig gesucht bei Frankreich, ne? Oder ist das nur so ein Gefühl von mir?
Ja, kann es sein, dass Frankreich sowieso immer ein bisschen mehr auf Pogba-Fokus hat?
Ja, also momentan.
Also im letzten Drittel nochmal nach links geht oder so, oder im Umschaltspiel vielleicht eher mal über links kommt.
Naja, schon. Auch, ja, wahrscheinlich auch einfach dadurch, dass der rechte, der linke Flügelspieler immer sehr, sehr weit einrückt.
Ja.
Und dann auch überhaupt kein, so weit meistens, dass gar kein richtiger Kontakt zu Efra besteht. Und dann auch diese nachstoßenden Räume, die dadurch entstehen, die werden ja dann auch eher von Matuidi besetzt. Deswegen hat auch Efra natürlich in der Struktur dann wenig offensive Verantwortung einfach in der Folge so und hat so automatisch ein bisschen eine absichernde Rolle. Aber das könnte natürlich, gerade wenn man dann Matuidi ein bisschen, also diese Zentrumszirkulation ein bisschen niedriger hält und da würde sich vermutlich dann in der Folge Matuidi ein bisschen zurückhalten und da könnte das eventuell dann auch ein bisschen aufgehen. Na gut, stoppen wir das an der Stelle. Was vielleicht noch ein Punkt wäre, den wir noch kurz besprechen können, wie sieht's denn mit Kontern aus? Also gerade, wir haben jetzt schon diese engere Flügelspielerstellung auf beiden Seiten potenziell schon besprochen. Gerade bei Frankreich gegen die Schweiz war das ja ein ganz entscheidender Punkt, dass Frankreich deswegen immer wieder auf der linken Seite über diese eingerückte Benzema-Position durchbrechen konnte hinter den Außenverteidigern. Könnte das auch gegen Deutschland entscheidend werden? Oder zahlen sich dann hier mal die Innenverteidiger auf den Außenverteidigerpositionen aus? Tim?
Ja, kann sein, ne? Aber es ist mit Lahm und unserem Mittelfeld eh besser abgesichert. Also,
ja.
Das muss man ja schon mal festhalten. Von daher, ja, glaube ich jetzt nicht, dass das jetzt der allergrößte Punkt wird. Weiß auch nicht, Frankreich hat ja auch gegen Nigeria auch immer so offene Szenen so ganz komisch ausgespielt dann, was aber also nicht nur Konter, sondern auch so seltsame Schnellangriffe. Also ist eigentlich auch wieder so eine Fragesache, falls sie dann mal durchkommen, wie sie das dann ausnutzen. Aber es ist halt, werden natürlich weniger Chancen haben als gegen Schweiz. So.
Ja, und andersrum? Wir sind
ganz gut abgesichert. So. Außerdem haben wir Neuer. Ülülü.
Ja, stimmt. Könnte Deutschland zu Kontergelegenheiten kommen? Also die Außenverteidiger von Frankreich sind ja durchaus aufrückfreudig. Vor allem Debuchy, wenn man immer im Abwehrdrittel Bälle erobert.
Ja. Wäre möglich, ne? Also, puh. Also ich glaube vom so taktischen her, von den Strukturen her, sind die irgendwie schon manchmal so ein bisschen anfällig, glaube ich. Also Frankreich.
Ja.
Ich sehe das Problem eher dabei, dass das möglicherweise nicht gut ausgespielt wird wiederum. Beziehungsweise, dass irgendwie individuelle Physis das potenzielle Möglichkeiten dann abwirkt.
Ja. Ah, also du hast natürlich gerade auf diese, in dem Raum hinter Debuchy, der wird halt von Varane abgesichert. Das ist natürlich ein bisschen scheiße dann für einen Konter. Muss man sagen. Und ich weiß, ich habe das Gefühl, dass es ziemlich drauf ankommen wird, wie Deutschland ins Spiel geht, worauf der Fokus liegt. Auch was Löw so mitgibt den Spielern, ob dann gezielt diese Kontersituation gesucht werden oder ob sie nur so ein bisschen mitgenommen werden wie in einem normalen Spiel. Also ich glaube, in zweiterem Fall, da wird es die nur selten geben, wenn man sie wirklich ganz aggressiv fokussiert, glaube ich. Gäbe es da Möglichkeiten zu einem Tor, vielleicht zwei Toren, wenn es hochkommt. Also könnte vielleicht so, das könnte das Zünglein an der Waage sein eventuell, aber ich vermute auch, dass es wahrscheinlich nicht die Hauptgefahrenquelle wird. Ja, dann Tipps. Bei den ganzen Vielleichts, die wir hatten, sind die Tipps natürlich unter sehr großem Vorbehalt, aber ihr könnt ja mal sagen, welche Herangehensweise ihr jeweils erwartet und welches Ergebnis dann dementsprechend. René?
Deutschland im 4-3-3 wie bisher, maximal Schürrle für Götze und Frankreich im 4-1-4-1 mit Benzema als Mittelstürmer, also Giroud auf der Bank. 2-1 für Frankreich.
Mhm. Konstantin?
Sehe ich von dem Line-up her ähnlich, oder eigentlich gleich. Ich denke, im Vergleich zum Algerien-Spiel, da eben Hummels wieder dabei. Und ansonsten eigentlich alles beim Alten. Vielleicht, ja, Schürrle könnte gut sein. Ja, davon gehe ich auch fast aus, weil Götze doch sehr außer Form wirkt. Bei Frankreich auch so, Arthur und Griezmann links und Benzema dann im Zentrum. Und ja, Entscheidung in der Verlängerung. Ich denke 0-0 oder 1-1 in der regulären Spielzeit. Und dann ist vielleicht auch eine Frage, wann die Intensität auf einer der beiden Seiten nachlässt, also früher nachlässt als beim Gegner.
Mhm. Tim?
Jo, also ich bin jetzt vielleicht ein bisschen überrascht so. Ich hatte eigentlich Deutschland schon im Vorteil gesehen, muss ich sagen. Auch Frankreich, weiß nicht. Ja, gerade im letzten Spiel haben sie mich eigentlich gar nicht überzeugt. Ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, dass die mit ihrem ja tiefen Mittelfeld, ihren gelegentlichen Verbindungs- und Staffelungsproblemen und diesem sehr seltsamen Wichtigkeit von Valbuena, dass die damit wirklich konstant Gefahr herstellen können.
Man muss natürlich, muss ich da kurz einwerfen, dass das Spiel gegen Nigeria schon das bisher deutlich schwächste von Frankreich war, auch in der gesamten Intensität, so fand ich.
Ja. Ja.
Wobei man vielleicht beim Nigeria-Spiel nochmal anmerken muss, man hat vielleicht die ersten 60 Minuten Probleme gehabt. Klar, da gab es Probleme in der Kompaktheit, Flügel und so weiter. Aber dann, als Nigeria die Intensität nachgelassen hat, als auch diese Mannorientierung nicht mehr ganz so stark war, dann hat Frankreich auch aufgedreht. Also vielleicht war es auch ein Matchplan, wie man gern heute so sagt.
Ja,
möglich. Also wie gesagt, ich finde halt deren Verbindungen und diese Valbuena-Rolle zu komisch. Den könnte man, also das könnte man auch fokussieren von deutscher Seite, dass man irgendwie da sich was Besonderes gegen ihn überlegt und dann schon relativ viel lahmlegen kann, auch so was Defensivspiel von Frankreich angeht, was jetzt noch nicht besprochen wurde, was Rückzugsbewegungen angeht, wenn man nach vorne spielt und dann diagonal wieder nach hinten in die Halbräume kommt, dann fand ich das von Frankreich von den Bewegungen her nicht so stark eigentlich. Mhm. Also da kriegt man eigentlich schon so ganz gute Rückwärtswege und kann sich dann immer mal wieder vorschieben. Das sollte uns eigentlich entgegenkommen. Gerade diese auf rechts im Mittelfeld hatten wir ein paar Mal so Rochaden, könnte man sagen, zwischen Lahm und dem jeweiligen Achter, Kedira oder Schweinsteiger, je nachdem, wer gespielt hat, die dann so ein bisschen diagonal getauscht haben. Also das könnte auch vielleicht noch wichtig werden.
Ja, also?
Ich tippe mal auf einen knappen Sieg für Deutschland. 1-0, 2-1, irgendwie so.
Fehlt noch mein Tipp. Ich habe jetzt die ganze Zeit Zeit gehabt, während ihr darüber geredet habt, mir darüber Gedanken zu machen, bin immer noch zu keinem Ergebnis gekommen. Ich mache jetzt einfach mal Außenseiter-Tipp und sag, nee, eigentlich glaube ich das nicht. Ich glaube, gerade nach diesem Italien-Debakel glaube ich nicht, dass Löw ausgerechnet in dem Spiel was über den Haufen wirft, weil ich glaube, egal was man macht, Frankreich hat eine zumindest akzeptable Siegchance. Also so 20-30% Siegchance haben die, glaube ich, in beinahe jeder Konstellation. Außer super Strategie kommt, mega Asymmetrien, alles perfekt einstudiert und dann noch geile Wechsel und sowas. Das ist ja Quatsch. Also deswegen glaube ich eigentlich, dass Löw wahrscheinlich doch ein bisschen konservativ bleibt, beim 4-3-3 bleibt, vielleicht sogar Lahm auf rechts stellt, einfach nur um sich ein bisschen uneingreifbarer zu machen, weil jetzt alle gesagt haben, Lahm darf nicht nach rechts, wobei da natürlich auch sehr entschlossen gesagt hat, dass er bei Lahm im Zentrum bleiben wird.
Hat er das? Also laut Bild wird diskutiert darüber.
Aber ja, gut. jetzt neuerdings. Aber er hat auch geäußert, dass das ganz klar seine Option wäre und dass er auch so durchziehen will. Ich glaube am Anfang des Turniers mal irgendwann. Ich habe das genaue Zitat jetzt nicht und weiß auch nicht ganz genau, wo es her ist. Aber
er
ja.
Er stellt sich da auch schon so ein bisschen jetzt hin. Er hat jetzt so ein gewisses Dogma entwickelt für seine Mannschaft und das will er jetzt auch durchziehen. Zumindest hat er das jetzt immer verkauft, die letzten zwei Wochen.
Ja, aber zuletzt kam schon Stimmen, dass irgendwie auch darüber geredet wird, auch wegen den Verletzungen und so. Naja, boah, das ist echt irgendwie, das ist schon ziemlich schwierig. Also ich tippe jetzt einfach mal, wegen des Italien-Spiels tatsächlich auch darauf, dass es 4-3-3 bleibt. Egal, wo Lahm spielt, dass, naja, Frankreich wird vermutlich eh beide Varianten dann auspacken. Einmal Giroud in der Mitte, einmal mit Griezmann und Benzema in der Mitte. Eins von beiden ein bisschen länger, aber beides irgendwie dabei. Ich könnte mir vorstellen, dass Frankreich ein Flankentor macht, auf jeden Fall. Sind wir immer anfällig. Und ich kann mir vorstellen, dass Deutschland irgendwas zwischen 0 und 3 Toren schießt. Also ich tippe auch mal auf ein 1-1, dann Verlängerung und dann Chancenverwertungssieg von einer der beiden
Oha,
Mannschaften.
oha, oha.
Ich sag, Thomas Müller macht das Siegtor in der Verlängerung so.
Jo,
Because
jetzt
Müller.
muss ich kurz noch sagen, ich hoffe, es ist jetzt nicht so rübergekommen, dass ich irgendwie Frankreich total schlecht einschätzen würde. Das ist natürlich nicht der Fall. Also, ich habe jetzt, glaube ich, eher ziemlich kritisiert so. Sind natürlich nicht total schlecht. Also ich finde gerade die grundsätzliche Stabilität der Ausrichtung und diese Gefahr über zwischendurch so einzelne bisschen ungewöhnliche Angriffswege auch, oder was heißt ungewöhnliche Angriffswege, aber ja doch, und dann so ein bisschen das fokussiert, also das ist sehr unangenehm. Nur nochmal zur Klarstellung.
Ja, also man muss auch vielleicht für Leute, die jetzt Frankreich jetzt noch nicht so gesehen haben, auf jeden Fall nochmal ganz abschließend festhalten, dass sie eine super unangenehme Mannschaft sind, wo die Rollenverteilungen schon sehr gut zu den außergewöhnlich starken Spielern passen. Also vor allem was Benzema angeht, was die sehr krassen Achter angeht, Pogba und Matuidi, was auch die physisch sehr starke, schnelle Innenverteidigung angeht, offensivstarke Außenverteidiger, Valbuena in so einer Freirolle und so. Passt schon alles sehr gut und ist sehr unangenehm zu bespielen. Also das wird schon ein toughes Spiel für beide Seiten, glaube ich. Der Sieger dieses Spiels trifft dann auf den Sieger aus dem Duell zwischen Brasilien und Kolumbien.
Stopp. Ich sag tschüss.
René sagt Tschüss.
Ciao.
Muss noch wohin? Wichtiges Zeug.
Yeah. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Und dann machen wir zu dritt weiter über das Spiel Brasilien gegen Kolumbien. Da würde man natürlich eigentlich jetzt sagen, Brasilien, klarer Favorit, Kolumbien hier, wer kennt die schon? Die waren ja seit dem Typ mit dem Riesenafro haben die keine Rolle mehr gespielt, aber haben natürlich echt ein gutes Turnier gespielt, waren sehr gut in vielen Aspekten, wurden gut angepasst und so. Wie seht ihr denn, ja, erst vielleicht mal die Tipps oder vielleicht nicht die konkreten Tipps, aber erstmal zu Beginn die Einschätzung, wie seht ihr das Kräfteverhältnis zwischen beiden grundsätzlich? Konstantin.
Das Kräfteverhältnis sehe ich bei, ja doch, 50-50.
Ui.
Brasilien hat schon noch gewisse Vorteile, mal abgesehen von natürlich dem ganzen Drumherum und dem Heimvorteil und alles, was dazugehört, kleinere Vorteile über Neymar, werden aber wiederum von Kolumbien eigentlich schon ausgeglichen über die Personalie Rodriguez. Und ansonsten, ich sehe auch also in den beiden Aufstellungen, die sich wahrscheinlich nicht sehr unterscheiden werden von den vorhergehenden Partien, außer dass Luis Gustavo gesperrt ist. Darüber werden wir wahrscheinlich noch diskutieren. Doch ein relativ schwerer Schlag für Brasilien. Sehe ich da keine großartigen Vorteile beim Gastgeber. Im
Tim?
Gegenteil, ich sehe sogar Systemvorteile, auch wenn das kolumbianische System etwas verrückt ist zum Teil, sehe ich sogar Systemvorteile eher bei Pekermanns Mannschaft.
Tim als der ganz große Brasilien-Experte von Spielverlagerung, siehst du das
Ja.
ähnlich oder bist du positiver eingestellt bezüglich der Seleção?
Ich bin ja eher unzufrieden bisher mit dem Turnierverlauf, entsprechend auch etwas skeptisch vor diesem Duell, nachdem das ja gegen Chile auch schon ziemlich knapp war. Ja, also es scheint ja auf den ersten Blick wieder so ein physisches Duell zu werden. Oder könnte es werden, auch wenn irgendwie gegen das Spiel Brasilien-Chile, das, was ja auch schon ein bisschen physisches Duell war, gar nicht so heftig fand in der Hinsicht. Aber Brasilien und Kolumbien wären natürlich potenziell zwei Mannschaften, die dann ein sehr, ja, auch wieder sehr chaotisches Spiel vielleicht hinbringen könnten. Auf der anderen Seite wird sich Brasilien vielleicht etwas mehr zurückhalten aufgrund des Ausfalls von Gustavo, der halt sehr wichtig ist, und dass sie dann etwas zurückgezogener spielen. Kolumbien, wenn ich das richtig sehe, ist ja eigentlich auch etwas, ja, schon etwas unverrückter als das, was sie vor der WM gemacht haben eigentlich. Also was jetzt...
Ja, durch die Gegneranpassung war das immer so ein bisschen, die Verrücktheit ein bisschen in diverse Kanäle geleitet. Genau. Und generell auch häufig eine passivere, tiefere Stellung gehabt, auf jeden Fall. Viel erst in der Mittellinie attackiert. Ja.
Von daher könnte das dann ja doch phasenweise relativ ruhig werden.
Mhm. Glaube ich übrigens auch.
Ich, konkret ist halt schwierig, weil Brasilien umstellen könnte und halt mehrere Varianten auch ausprobiert hat im Training, wo jetzt nicht so ganz klar ist, ob sie die wirklich nutzen oder nicht. Kolumbien, ja, wird wahrscheinlich grundsätzlich von der Ausrichtung so ähnlich spielen wie vorher, also nicht so gröbere Wechsel. Die Frage ist ja, ob die hatten 4-2-3-1, 4-4-2, was die da machen.
Ja, genau.
Ob die wieder so einen zweiten Stürmer da reinnehmen.
Ja. Also wie siehst du denn die Kräfteverhältnisse insgesamt? Auch ausgeglichen dann dementsprechend?
Ja, so in etwa schon, ja.
Also ich hätte ja eigentlich gesagt, jetzt wenn wir das vor dem Turnier besprochen hätten, hätte ich gesagt, dass Brasilien wirklich einer der unangenehmsten Gegner ist für Kolumbien, weil sie halt diese brasilianische, wie heißt das Wort, Tim? Desren Dingsbums?
Desren Sau.
Ah, wunderschön. Ich kann das nicht aussprechen. Ja. Das haben sie, also dieses Improvisieren, diese plötzlichen Sachen in der Offensivbewegung, dieses Individualistische und Unkontrollierte, das ist eigentlich genau das, womit Kolumbien am ehesten Probleme hatten, weil sie halt immer mal so mit ihrer, das, was wir so überzogen Laufdeckungen getauft haben, diese Verrücktheit, dass da immer wieder Räume aufgehen und so. Das kann man halt so am besten bespielen, indem man einfach dann irgendwie in die Räume reinkommt und dann wirklich sehr handlungsschnell ist, sehr gut improvisiert und individuell viel Durchschlagskraft reinbringt. So. Und genau das hat Brasilien eigentlich. Auf der anderen Seite hatten sie natürlich jetzt bei dem Turnier schon immer mal wieder Probleme, das auch einzubringen, wenn Gegner kompakt waren. Und Zweitens hat Kolumbien eben sehr gute Anpassungen. Ich bin da sehr auf die Anpassungen gespannt, auch von Pekerman, was er macht. Und drittens glaube ich halt, dass jetzt wiederum Brasilien halt mehr Probleme haben wird. Also der Gustavo-Ausfall ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz entscheidender, weil normalerweise hätte ich gesagt, dass die in vielen Aspekten jetzt taktisch ungefähr ausgewogen sind, aber der entscheidende Unterschied ist, dass die brasilianische Defensive mit Thiago Silva und mit Gustavo einfach wesentlich krasser besetzt ist, einfach in der gesamten Stabilität und Aktivität gegen den Ball und Abwehrwirkung. Und das natürlich jetzt mit Gustavo, da fällt dann doch der entscheidende Mann weg. Deswegen sehe ich es jetzt, doch muss ich euch zustimmen, dass ich auch eher ausgeglichen sehe. Nachdem ich normalerweise gesagt hätte, Brasilien doch relativ klare Vorteile. Wobei ich immer noch sagen würde, nur wahrscheinlich so 60-40 für Brasilien wegen Thiago Silva tatsächlich. Konkrete Punkte wären jetzt, ja, also Pekerman-Umstellung habe ich schon angesprochen. Das ist natürlich jetzt, was für mich auch noch ein ganz entscheidender Punkt sein könnte, dass eben Brasilien auch in der Offensive relativ viel rumgewechselt hat in der konkreten Umsetzung. Also Position mal getauscht, Neymar mal links, mal Mitte gehabt, Oscar Halk mal links, mal rechts. Gegen Chile wieder den direkten Flankenfokus wie im ersten Spiel mit Halk links, Oscar rechts. Könnte aber auch andersrum sein. Das macht, glaube ich, die Anpassung an das System doch deutlich schwieriger. Was könnte Pekerman denn überhaupt machen von Anpassungen her? Bis jetzt war es oft Fokus auf eine bestimmte Zone, Fokus auf einen bestimmten, bestimmten Spieler oder auch die Grundstrategie. Also um es zusammenzufassen, gegen gegen Japan wurde so ein bisschen der Sechserraum im 4-1-4-1 vermehrt gepresst. Gegen die Elfenbeinküste wurde der ein bisschen offen gelassen, aber der eigene Sechserraum passiv versperrt und Yaya Touré gemanndeckt. Gegen Griechenland wurde Griechenland einfach komplett das Spiel gelassen, damit sie durchs Zentrum angreifen müssen, was sie nicht wollen und können. So, was könnte in dieser Tradition gegen Brasilien rausspringen?
Könnte sich gestalten wie gegen Japan, glaube ich. Also ich könnte mir vorstellen, dass er 4-4-2 spielen lässt oder 4-2-3-1, aber dann defensiv trotzdem 4-4-2 ohne Martinez, eher mit Gutierrez und dann vielleicht doch eher 4-2-3-1 mit Rodriguez und die tiefer stehen als vielleicht die Flügelspieler, die potenziell dann eher schon in dem Umschaltgedanken sind.
Also so ein bisschen 4-2-4-0 mäßig, meinst du?
Ja, genau. Also man versucht dann eher die beiden Sechser, die sich jetzt irgendwie gestalten werden. Ich sage jetzt mal Fernandinho und Paulinho. Sind natürlich auch keine ganz pressing-inresistenten Spieler, wenn man jetzt nicht falsch verstehen. Aber trotzdem ist dann ein Schwachpunkt da bei Brasilien. Dass man die aufrücken lässt, dass man das erst ein bisschen verweist und dann plötzlich versucht, die zu pressen, einen Ballgewinn zu erzeugen und dann gleich Umschaltfokus über zum Beispiel relativ halblanger Ball auf Cuadrado oder auf Ibarbo, also die dann schon ein bisschen höher stehen außen. Und ich sag mal, die Schwachstelle bei Brasilien sind ja schon auch die beiden Außenverteidiger. So komisch, wie das teilweise klingen mag, aber es ist ja trotzdem schon so, dass da auch teilweise das ein bisschen die Abstimmung auch nicht ganz so gepasst haben. Also
defensiv natürlich, ja. Muss man sagen. Also Marcelo, ja, wenn man Marcelo als Schwachstelle benennt, nein, muss man den offensiven Aspekt ganz eindeutig ausschließen.
Aber wir gehen ja gerade vom Offensiv- oder vom Pressingspiel und Offensivspiel Kolumbiens aus und da sind dann die brasilianischen Außenverteidiger im Defensivspiel ja doch schon eher die Schwachstellen, wobei ich auch sagen muss, dass Brasilien relativ schwer zu bewerten ist bei dieser WM. Also es gab jetzt einige Spiele, erstes Spiel ist ja zerrissen, in der ganzen Formation irgendwie, Paulinho kriegt die Kritik ab, in meinen Augen auch zu Unrecht zum Teil, weil er irgendwie in einem Art 5-1-4 gespielt hat, er war dann der einzige Spieler im Mittelfeld, also es gab ja solche Spiele oder es gab zumindest solche Phasen, ich fand das etwas unfair gegenüber von Paulinho dann auch, Fernandinho war ja jetzt gegen Chile auch nicht so überzeugend, gegen Chile dann auch ein ganz verrücktes Spiel, eigentlich hat Chile sehr viel angeboten in der ersten Halbzeit, auch im Umschalten und Brasilien hat es aber dann trotzdem ja nicht zu einem Tor genutzt, das Tor ist ja dann nach einer Ecke gefallen, also es ist relativ, also es ist sehr schwer eigentlich Brasilien zu bewerten in der Richtung, aber ich glaube, dass zumindest die Anpassung Pekermann sich auf die Doppel-Sechs, auf die neue Doppel-Sechs beziehen könnte, das wäre so ein Plan für ihn und dann eben über die Außen schnell nach vorn und dann nachstoßend Gutierrez und James.
Ich könnte mir vorstellen, wenn ich so drüber nachdenke, dass er eventuell Manndeckung spielen lässt gegen, wobei das eventuell, ich könnte mir vorstellen, dass er das machen lässt, aber es nicht gut funktioniert, dass er Manndeckung spielen lässt gegen den spielstärkeren, also gegen Fernandinho wahrscheinlich, also Sechser, gegen Thiago Silva. Die beiden vorderen Spieler und dass er den und vielleicht noch gegen den Zehner. Was glaube ich denn? Das hängt dann sehr davon ab, wie Brasilien das interpretiert. Also wie jetzt Neymar oder Oscar, der da spielen wird, wie die sich dann konkret bewegen, ob die so eine Manndeckung zum Vorteil ihrer Mannschaft irgendwie interpretieren könnten und ob die in Situationen kommen, wo sie genug wo sie sich sinnvoll durchsetzen können, ohne danach in den nächsten Spieler reinzurennen und so. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Pekermann auf jeden Fall versuchen will, da auf diese Weise so ein bisschen auch eventuell das Paulinho aufrücken, zu fokussieren und dann dort Lücken zu haben für Rodriguez. Auch gerade unter der Berücksichtigung, dass eben Luis Gustavo als Absicherer in diesen großen Mittelfeldräumen da jetzt fehlt. Dass man Paulinho dann in die Kompaktheit rücken will und so den Ball gewinnen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Und dazu noch Thiago Silva als strategischen Ankurbler da hinten ein bisschen rausnehmen. Wenn man sich die Angriffsreihe von Brasilien anschaut, dann gibt es halt wieder sehr, sehr viel Eventualitäten zu besprechen. Also eine Manndeckung gegen Neymar funktioniert ganz anders als eine gegen Oscar, so, und da muss man auch dementsprechend anders reagieren. Da könnte eventuell in der Hinsicht schon diese hohe Grundintensität und diese Verrücktheit als Anpassungsfähigkeit sogar sehr gut funktionieren, könnte ich mir vorstellen. Ich kann mir aber auch vorstellen.
Die Anpassungsfähigkeit von Brasilien, von der brasilianischen.
Nee, von Kolumbien. Okay. Also die Anpassungsfähigkeit der Laufdeckung dann einfach, um eventuell auftretende Schwächen auch zu kompensieren und dass das dann schon ein bisschen chaotisch wird, aber trotzdem eine ganz gute Grundstabilität vorhanden bleibt. Zumal eben Brasilien auch mit Fred einen bezüglich individueller Durchsetzungsfähigkeit einen Spieler hat, der da schon ein Korken ist. Das heißt, wenn irgendwie ein Innenverteidiger von Kolumbien rausrückt und da eine unkompakte Situation entstehen lässt, was ja schon mal vorkommt, kann halt so ein Yepes, einen Fred im 1 gegen 1 am Ball mindestens mal erstmal kurz aufhalten, sodass dann die Mittelfeldspieler wieder zurückeilen können und ihn unterstützen können. Das heißt, Brasilien ist da bezüglich Herausrückbewegungen der Innenverteidiger nicht so sehr in der Lage, das auf direkter Weise zu bestrafen. Das könnte eventuell, könnte ich mir vorstellen, schon eine erhebliche Schwächung werden, wenn Kolumbien das mit der richtigen Aggressivität und Verrücktheit umsetzt. Du wirkst skeptisch. Meinst du, Fred frisst Yepes auf?
Schießt 3 Tore.
Ja, was heißt auffressen? Aber er hat auch diese Improvisation, so, die ist auch relativ gefährlich. Also er macht
schon dann in Abschlusssituationen, oder? Nicht in einer frontalen Stellung mit Ball.
Ja, aber so ein bisschen schräg, ja, sicher. Ich glaube schon, also er. Er ist ein sehr unorthodoxer Spieler, der einfach auch in allen möglichen Situationen total unbeweglich und ja,
Scheiße
ineffektiv ist. Wirken kann, der aber auch dann immer wieder sehr seltsame Aktionen einstreut, die einfach unerwartet wirklich effektiv sind. Und also ich würde mich dagegen ihn nicht drauf verlassen, muss ich sagen. Mhm. Auch wenn ich Yepes gegen ihn sehr unangenehm finde, also Yepes. Auch Yepes und seine Strafraumverteidigung könnten ja dieses Flankenspiel schon mal rausnehmen. Mhm. So, das ist, glaube ich, für Kolumbien ein Vorteil, dass sie aus ihrer Grundausrichtung dagegen schon mal relativ gut gesichert sind und sich deswegen nicht ganz so viel Gedanken drum machen können und sich eher auf ein paar andere Sachen konzentrieren können, wie eben diese Mittelfeldsachen. Wobei diese Manndeckung, ich weiß nicht, also auf die Sechser, keine Ahnung, ob das so, oder auf einen Sechser, halt. Auf einen Sechser, ja, ob das so effektiv ist, also im Zweifel überspielen die einfach die Sechser generell.
Ja, das ist mir auch vorhin eingefallen.
Ja, dann wär's
wenn man
ja
natürlich
aber
auf die Sechser fokussiert und dann hat man natürlich Thiago Silva frei, also wenn man jetzt auf beide Sechser fokussieren sollte. Ja. Ich glaube aber, wenn dann wiederum die beiden kolumbianischen Sechser, also Sanchez und Aguilar, verdichten die Zwischenlinienräume und was halt auch noch ein Faktor ist, ich kann das nicht ganz einschätzen, aber die beiden Außenverteidiger Kolumbien sind ja schon zwei ja physisch starke Spieler, um es mal etwas untertrieben auszudrücken. Also ich glaube, längere Bälle... Mero ist jetzt schon, der hat eine gewisse Durchschlagskraft überall.
Kann man sagen, ja.
Ja, und ich denke nämlich dann längere Bälle auf die letzte Linie oder so in diesem Bereich da haben gegen Kolumbien dann auch, zumindest in den direkteren Duellen, die es dann ergeben, nicht ganz so die große Wirkung. Mhm. Ich glaube, irgendwie da ist man irgendwie physisch dann doch immer überlegen und auch die beiden Innenverteidiger, weil gerade anscheinend auch Zapata ist. Doch, relativ stark.
Allerdings die Sechser nicht so. Also Aguilar und Sanchez sind.
Nein,
ja,
die verdichten dann nur die Räume. Mhm, aber, ja. Aber die direkten Duelle dann an der letzten Linie, wenn längere Bälle kommen, das war ja jetzt bei Brasilien auch zum Teil zu beobachten. Ja.
Mhm. Mir kommt gerade übrigens eine verrückte Idee, die muss ich eben einstreuen.
Das ist gut.
Ich könnte mir, nachdem was bis jetzt passiert ist, eine ganz kleine Chance räume ich dem Szenario ein, dass Pekerman Balanta als Manndecker gegen Neymar bringt.
Wow. Dann als Mittelfeldlibero oder als Verteidiger? Also, oder als Sechser?
Als Sechser. Okay. Statt Sanchez vielleicht. Statt Sanchez oder in einem 4-3-3 irgendwie.
Aber Sanchez war ja für die Stabilität Kolumbiens schon nicht schlecht, oder?
Ja, aber also ich würde sagen, also gerade wenn du einen Dude hast, der da Manndeckung spielt in der Doppelsechs, dann brauchst du eher Aguilar, der dann für die Verbindung. Ja, für die Ausgewogenheit so, also der das quasi Balance spielt Und Sanchez ist ja mehr so der Zuläufer, der einfach sehr viel arbeitet und dann auch von Aguilar eigentlich normalerweise balanciert wird. Deswegen würde ich dann in so einer Situation eher Aguilar vorne sehen. Aber ja, das ist natürlich jetzt auch nur eine fixe Idee. Wahrscheinlich wird das nicht eintreffen. Aber das wär sehr interessant. Weil Balanta ist natürlich auch, Balanta ist sehr gut im Gegenpressing auflösen. Also das hat er gegen Japan ein paar Mal ziemlich nice gemacht, dass er sich dann einfach nach einer Balleroberung aus dem Strafraum rausgedribbelt hat. Und das natürlich, Gegenpressing auflösen ist natürlich eine Fähigkeit, die praktisch ist gegen Brasilien.
Jo. Wobei, ohne Gustavo ist das leider auch nicht mehr so stark.
Nicht mehr ganz so, ja.
Naja, was, also müssen wir jetzt, eigentlich könnten wir noch über Außenverteidiger von Brasilien reden. Mhm. Zum Abschluss. Die sind zumindest nach aktuellem Stand so eine meiner größten Hoffnungen, wenn es Probleme gibt. Also ich, gerade für das Spiel gegen Kolumbien, glaube ich, wenn Brasilien Probleme hat in der normalen Ausrichtung, dass sie irgendwelche Umstellungen, mehr Fokus für die Außenverteidiger, mehr einrücken, vielleicht mit ein paar Umformungen, dass sie damit noch am besten reagieren und irgendwie in ein Spiel zurückkommen könnten, am Anfang nicht so richtig das hinbekommen. Was meint ihr zu den Außenverteidigern in dieser Partie?
Also ich glaube, Marcelo könnte gerade wegen dieser chaotischen Art und Weise von Kolumbien, könnte er ein super krasses Spiel machen, theoretisch. Also wenn man sich mal das Szenario gibt, dass sich vielleicht zwei, drei Brasilianer dann ein bisschen im gegnerischen Sechserraum bewegen, da ein bisschen Unordnung schaffen, Kolumbien so ein bisschen auf eine Seite zieht, während die Ballzirkulation noch ein bisschen tiefer liegt, dann kann ja Marcelo einfach, er hat ja einfach eine unfassbare Reichweite in seinem Passspiel und auch ein extrem gutes Gespür dafür, wo der Gegner anfällig ist. Also da war dieses nicht gegebene Fred-Tor gegen Chile natürlich ein unfassbares Prachtexemplar, ein Beispiel, dass er einfach von der linken Seitenlinie, von der Mittellinie einen Pass hinter die Abwehr spielt, quasi im ballfernen Raum, und es fällt ein Tor. Das ist ja eigentlich, das kann man sich ja nicht ausdenken, dass ein Außenverteidiger sowas macht, ist ja Irrsinn. Und also das könnte schon ein entscheidendes Mittel werden, dass er dadurch einfach die situativen Schwachstellen von Kolumbien extrem schnell ansteuert und dann da Durchbrüche einleitet. Das kann ich mir schon vorstellen.
Oh.
Vielleicht wird er auch Mann gedeckt. Man weiß es nicht.
Ja, also ich glaube, dass der Gustavo-Ausfall in dem Sinne vielleicht dass der eine positive Auswirkung haben könnte, dass Marcelo mehr fokussiert wird und dass die Mittelfeldspieler dann unterschiedlicher spielen. Also nicht, nee, Quatsch, nicht unterschiedlicher, sondern mehr tauschen, mehr rochieren, sozusagen gleichmäßiger, und Marcelo dann eben mehr in diese Wechselwirkung reinkommt. Mhm. Dass man also die Sechser in einer, ja, seitenverteilten Aufgabenverteilung beispielsweise rumschieben lässt und Marcelo dann in die Räume reingehen kann.
Ja. Wobei, selbst wenn er nicht in die Räume reingehen kann, sondern von seiner Grundposition aus spielen, dann ist er immer noch verkappter Zehner einfach, der das schon sehr viel machen kann. Mhm. Ja, glaube ich auch, das wird interessant. Wir haben jetzt hauptsächlich Kolumbien defensiv und Brasilien offensiv geredet. Wir können mal noch kurz ansprechen, wie Kolumbien gefährlich werden kann. Das hängt natürlich auch wieder, ja, Brasilien war jetzt auch defensiv ein bisschen. Generell, sag noch mal kurz, was denkst du denn, was Scolari machen wird? Erstens bezüglich Offensivposition, also wer was spielt, und zweitens Herangehensweise defensiv.
Also ich bin mir bezüglich der ersten Sache relativ unsicher.
Wird vermutlich getauscht werden viel, oder? Also habe ich so ein Gefühl, dass sie einfach mal rumprobieren.
Ja. Ich weiß auch nicht, ja, das stimmt. Ich weiß auch nicht, inwieweit das dieses 3-5-2 jetzt wirklich eine Variante ist.
Muss man dazu sagen, es wurde berichtet, dass das im Training irgendwie probiert wurde.
Das wurde im Training probiert, ja. Und er hat damit ja 2002 die WM gewonnen. Und ja, also könnte eine Option sein. Ansonsten, ich glaube eigentlich, also ich hätte jetzt grundsätzlich gedacht, dass Hulk eher rechts spielt. Mhm. War meine grundsätzliche Tendenz.
Hulk wenn man gegen hier, Amero.
Wenn man 4-2-3-1 macht. Ja, einfach weil ich nicht glaube, dass die dieses Flankenspiel machen werden gegen Kolumbien.
Und, ja, das Gefühl habe ich auch nicht.
Dafür, das wäre ja, dann wäre Hulk ja links, also eigentlich rechts in der, das wäre ja auch so die eingespielte Variante. Möglich wäre halt, dass man dann phasenweise ihn nach links rüberzieht, um Neymar ein bisschen zu befreien, falls er nicht gut ins Spiel kommt. Und ansonsten Hulk halt rechts und links wird man dann wahrscheinlich wirklich echt sehr viel rumroschieren. Möglicherweise könnte ich mir vorstellen, dass man, wenn man Probleme hat, durchs Mittelfeld zu kommen, vielleicht Neymar in die Spitze zieht und Fredi ein bisschen tiefer spielen lässt, irgendwie so als Halbstürmer, der da einfach mit Physis rumblockt, dass man dann wirklich versucht, die langen Bälle, wenn man die auf Außen nicht hinkriegt, hinter die Außenverteidiger nicht hinkriegt, weil die einfach zu stark sind in den direkten Laufduellen, dass man dann Neymar zentral hinter die Innenverteidiger anspielen will. Ja. Ich weiß aber nicht, inwieweit das funktionieren würde. Also gegen Zapata eher komisch. Neymar halb rechts auch komisch. Würde aber vielleicht ganz interessante Dynamiken bringen. Einfach ungewöhnliche Dynamiken.
Dann auch wieder fürs Gegenpressing.
Also es wäre eine Option, aber dann das müssten sie dann besser ausspielen.
Hängt dann auch ein bisschen davon ab, wie konstant Kolumbien das Mittelfeldpressing betreibt, weil zuletzt waren sie eigentlich immer so, dass sie sehr frühzeitig an der Abwehrlinie zurückgefallen sind und das scheint gegen Brasilien auch relativ praktikabel.
Jo, aber grundsätzlich wahrscheinlich Hulk rechts erstmal und die anderen beiden tauschen rum.
Ja, glaube ich auch. Hätte ich gedacht. Und defensiv?
Ja, ist eine gute Frage. Wie baut denn Kolumbien auf?
Kolumbien baut auf, wenn der Gegner ein Mittelfeldpressing spielt, breite Außenverteidiger, breite Innenverteidiger, mittelhohe Außenverteidiger, die dann ja ab und zu sich mal, also Zuniga fällt manchmal ein bisschen ins Aufbauspiel zurück, rückt manchmal auch ein bisschen frühzeitiger vor, Amero relativ konstante Höhe, der dann später erst nachrückt, Sechser bewegen sich ein bisschen seitlich, das ist auch immer ein bisschen an Gegner angepasst eigentlich, manchmal lassen sich die Sechser fallen, manchmal schieben sie ein bisschen raus, gegen Elfenbeinküste hatten sie diese sehr, sehr fokussierte Rechtsüberladung, dass auch also die Innenverteidiger schon ein bisschen asymmetrisch standen und Aguilar dann so absichernd zur Seite geschoben hat, also so fast rausgekippt ist, ohne dann wirklich neben dem Innenverteidiger zu sein und dann Cuadrado, Zuniga, Rodriguez da sehr, sehr fokussiert kombiniert haben. Also ja, saubere Ballzirkulation in der Breite und dann Kombination über das Zentrum eigentlich, aber dann oft auch entlang der Flügel über die Halbräume so.
Ja.
Also ich würde sagen, also Kolumbien ist eine unangenehme Mannschaft für ein Mittelfeldpressing. Muss man sagen. Aber eigentlich auch für ein Angriffspressing und für ein Abwehrpressing eigentlich auch. Also die sind wirklich von ihr, dadurch, dass die so kombinativ sind und so eine individuelle Durchschlagskraft haben und so eine Physis für Schnellangriffe, kann man wirklich gar nicht so richtig sagen, wie man die am besten verteidigt. Also die sind schon eine relativ umfassende Angriffsmacht.
Von daher wäre, also ist Brasilien ja gar nicht mal so schlecht aufgestellt eigentlich, weil sie ja relativ viel rumwechseln, weil sie relativ viel machen können. Weil sie hinten relativ gut abgesichert sind und ja, ich glaube, die werden erstmal so irgendwas 4-2-3-1-haftes anfangen, so relativ Standard, die Anfangsminuten. Und dann werden die gucken, was Kolumbien macht, dann werden sie wahrscheinlich wieder in einzelne Mannorientierung irgendwie übergehen, so auf Schlüsselpositionen. Und das dann, ja, wahrscheinlich irgendwie auf eine Seite das möglicherweise so ein bisschen leiten, das können sie ja ganz gut, auch wenn sie dann passiv dabei bleiben. Ist nur die Frage, wo das gegen Kolumbien Sinn machen würde, wahrscheinlich eher nach links, ne? Wobei das auch
nicht, ja, wobei ich,
weil das nicht optimal ist.
Ich würde eventuell auf rechts leiten, da sind die zwar stärker, aber wenn man dann da den Raum verknappt, eventuell da ein bisschen Dynamik rausnehmen und der ganz großer Vorteil wäre, wenn man auf rechts leitet, weil Kolumbien eigentlich vom Durchbruchsverhalten sehr zur Grundlinien tendiert und dann so ein bisschen in eher ballferne Räume ablegt, dass man quasi dadurch, dass man Kolumbien auf ihre rechte Seite leitet, bekommt man in der Endverteidigung Thiago Silva besser ins Spiel.
Ja, ja. Wobei Thiago Silva ist immer besser im Spiel.
Das ist schon so. Ja.
Also, Ja, das hängt, glaube ich, ja, das ist natürlich auch wieder eine Frage. Wenn jetzt meinetwegen Paulinho in die Mannschaft kommt, weiß ich gar nicht, wie die Seitenverteilung der Sechser aussehen wird.
Ja, Paulinho vorne.
Ja, Paulinho rechts und Fernandinho links. Das Fernandinho spielt ja linker Sechser bei Man City.
Ja.
Paulinho hat, glaube ich, auch rechts.
Ja. Normalerweise schon, ja. Aber
ist ja auch, ist das jetzt so erheblich?
Wird wahrscheinlich nicht so unbedingt. Also die werden wahrscheinlich relativ standardmäßig anfangen und dann ziemlich viel rumwechseln mit einzelnen Mannorientierungen, Aufrückverhalten, ein paar Asymmetrien. Und ja, grundsätzlich sollten sie, haben sie ja auch defensiv ein ganz gutes Spektrum drauf, also müssten sie Kolumbien schon im Grundsatz so verteidigen können.
Ja.
Weiß nicht, wie krass Philippao sich anpassen kann. Ich hoffe mal gut.
Also ich bin gespannt. Also ich kann so, auch wenn, was wir jetzt besprochen haben, habe ich den Eindruck, dass das Spiel ein sehr lebendiges wird. Wahrscheinlich mit viel so kleinen taktischen Wechsel, also Änderungen über die laufende Zeit immer mal, eine Positionswechsel, ein Rhythmuswechsel und so. Und dass beide Mannschaften wahrscheinlich Aufbauphasen haben werden und das so vom Stil her ein Spiel auf Augenhöhe ist. Und ich habe auch jetzt, je länger wir drüber nachgegrübelt haben, habe ich immer mehr den Eindruck, dass Thiago Silva das Spiel gewinnt.
Überraschend bei dir.
Ja. Naja, wieso bei mir?
Weil ja nichts dafür.
Überraschend. Ist ja nicht so, dass ich irgendwie bei jedem Spiel sage, dass Thiago Silva das automatisch gewinnt, aber
okay,
ist halt schon eine sehr präsente Option, dass das passiert.
Sagen wir so, die Wettquoten auf diese These sind relativ niedrig.
Naja, das liegt aber nur daran, dass die Wettanbieter nicht ermitteln können, wer das Spiel gewonnen hat.
So. Ja, stimmt.
Also ich wollte damit jetzt nicht sagen, dass Thiago Silva durchläuft und ein Tor schießt, sondern dass er die Null hält, hauptsächlich. Und vielleicht ein paar Angriffe einleitet. Aber also ich glaube, es wird ein sehr lebendiges Spiel mit viel Zeugs und wo beide Mannschaften irgendwie gut im Spiel sind und dann mal schauen, wie sie Durchschlagskraft entwickeln, beziehungsweise verhindern können. Eigentlich ein bisschen anders als Deutschland-Frankreich, wo man so eigentlich denkt, kommen wahrscheinlich beide ein bisschen scheiße ins Spiel, aber wenn sie dann reinkommen, werden sie wahrscheinlich relativ durchschlagskräftig sein. Also das wird so ein bisschen Gegenentwurf, vermute ich mal. Abschließende Tipps?
Ich sag nichts.
Nee? Wegen Karma oder was?
Keine Ahnung. Einfach so.
Gut. Konstantin?
Ich glaube auch, das wird ein Spiel. Pekermann ist am Anfang im Vorteil durch seine Grundanpassungen. Kann sein, dass es das Blatt dann noch wendet während des Spiels. Man bis auf die Kraftverteilung an. Aber ganz schwierig. Also ich glaube ja, dass Brasilien trotzdem gewinnt. Aber kann das irgendwie nicht begründen. Das ist, glaube ich, eher so ein Heimvorteil-Ding oder sie werden das irgendwie noch über die Runden bringen und vielleicht auch wieder Verlängerungen 2-1 oder so. Ich glaube sowieso, dass irgendwie jedes Spiel in die Verlängerung geht. ist ja dem Achtelfinale geschuldet wahrscheinlich schon, weil es wird zumindest kein Gegner abgeschossen, ganz klar. Vielleicht auch wieder 1-1 und dann Verlängerung 2-1 oder sogar wieder Elfmeterschießen und dann kann man sich überhaupt nicht mehr festlegen.
Okay. Ich tippe auf ein 1-0 für Brasilien. Auch wenn ich schon ein bisschen hoffe, dass Kolumbien weiterkommt, weil ich mag die Mannschaft, echt. Aber ich würde auch, da muss ich mich doch nochmal kurz als Fan outen, ich würde Thiago Silva schon Weltmeistertitel im eigenen Land gönnen, so. Weil es ist halt auch so einer, der ewig, obwohl er als bester Innenverteidiger der Welt gibt, ist es einer der unterschätzten Spieler so der Welt. Und Kapitän von der Weltmeistermannschaft irgendwie, das würde seinem Status nochmal gut tun, das würde mich freuen. Aber ja.
Muss er jetzt aufpolieren. Nachdem er kritisiert wurde, dass er keinen Elfmeter geschossen hat gegen Chile.